Schön, dass Sie alle da sind. Ich habe neulich von einem Koch gelesen in einem französischen Magazin, der gesagt hat, das Schlimmste für ihn sei, für Köche zu kochen. So in der Situation bin ich auch jetzt. Sehr unterschiedliche Kollegen, glaube ich, die einen schon sehr erfahren, die anderen weniger. Ich weiß, was dieser Koch gemeint hat. Es ist mir eine Ehre, zu Ihnen zu sprechen, aber auch eine Last. Ich freue mich in jedem Fall aber, dass wir hier heute Gelegenheit haben zu diskutieren. Und schockiere Sie gleich am Anfang mit einer kleinen Programmänderung, weil die Kollegen haben leichthin der Veranstaltung den Untertitel gegeben, unterwegs im Irak. Das wäre Angeberei, wenn ich es so eng fassen würde, so oft war ich auch wieder nicht da. Deshalb ändere ich den Untertitel in unterwegs in Krisengebieten, was Ihnen im Zweifelsfall vielleicht ja sogar lieber ist. Ich kann über die Arbeit in Krisengebieten einiges sagen, weil ich, seit ich beim Spiegel bin, seit Frühjahr 2001 einige bereist habe und weil der 11. September, der dann im selben Jahr folgte, unsere Blickrichtung, glaube ich, stark verändert hat. Ich glaube, vor dem 11. September war eine Phase der Reportage, wo wir nach dem besonderen, originellen, außergewöhnlichen, auch abseitigen gesucht haben. Wir mussten nach den Stoffen graben und sie aus irgendwelchen dunklen Ecken ziehen. Nach den Anschlägen war die Tagesordnung erstmal mindestens 2 Jahre lang ziemlich vorgegeben für uns hier. Wir wollten alle wissen, wer diese Islamisten sind, wo sie herkommen. Wir wollten die Hintergründe dieser Taten kennen, die Länder, aus denen die Attentäter kamen, vielleicht zum ersten Mal überhaupt wahrnehmen. Und wir mussten lange liegen gelassene Konflikte, wie zum Beispiel den in der Ost, als Reporter wieder bearbeiten, was vorher eigentlich Stoff war, der so im Laufenden mitlief. Ich weiß noch, kann mich gut erinnern, dass wir etwa 5-6 Wochen vor dem 11. September hier im Spiegel die Reporter zusammensaßen. Wir haben eine Reportageserie über Europa geplant, EU, und den Lesern zu erklären, wie das eigentlich ist. Diese Serie ist nie erschienen. Ich bin seitdem dann mehrfach in Israel gewesen, um die Geschichte von Terroranschlägen zu erzählen. Ich war im Gazastreifen in teilweise schwierigen Situationen. Ich war mit den Leuten von Zaka unterwegs. Das sind diese jüdisch-orthodoxen Sanitäter, die Leichen einsammeln. Ich bin dann im Irak gereist, 3-mal am Anfang und nach einem Jahr. Mache mich dorthin Ende Juni jetzt wieder auf. Ich durfte im Team mit anderen diesen Wahnsinn von Beslan beschreiben, in Nordossetien, als diese Schule als Geisel sozusagen genommen wurde. Das waren dann 35 Seiten im Spiegel. Sehr große Geschichte. Ich habe versucht, den Bombenanschlag von Bali aufzuhellen und auch solche Sachen. Das waren die politisch-kriegerischen Konflikte. Aber es gibt natürlich auch Krisen, die eher zufällig zustande kommen, Naturkatastrophen. Auch das hat uns in den letzten Jahren beschäftigt. Ich war unterwegs im Tsunami, auch andere hier im Raum, Ralf zum Beispiel, war auch im Tsunami unterwegs. Ich bin damals nach Sumatra gefahren, war in Banda Aceh, wo noch bei meiner Ankunft 7 Tage etwa nach der Welle die Leichen immer noch in Dutzend in der Gegend rumlagen. Es gab Ölpesten, Waldbrände in Portugal, Hochwasser in Polen, all diese Dinge. Ich erzähle Ihnen das alles natürlich, um Ihnen Vertrauen einzuflößen in meinen Vortrag, aber auch um, sagen wir, meinen ersten Merksatz zu entwickeln, der ungefähr lautet: Reporterarbeit in Krisengebieten ist die Kunst, mit dem Fallschirm über fremder Erde abzuspringen, um sie ein paar Stunden später schon einigermaßen gültig zu beschreiben. Ich schlage Ihnen jetzt vor, für das Allgemeine, dass ich noch ein bisschen weiter rede, insgesamt 20 Minuten, und dass wir dann uns über den Text beugen, den Sie vorab gekriegt haben, um aus seinen Stärken und Schwächen zu lernen. Und dann haben wir sicher noch Zeit, zumal wir vor 14 Uhr nicht in die Kantine dürfen, noch ein bisschen zu reden, Fragen zu stellen und so weiter. Ich stehe jetzt vor dem Problem, wie gesagt, dass wir unterschiedliche Erfahrungsniveaus haben, aber ich ignoriere dieses Faktum. Und beginne einfach sozusagen, was mir am nächsten lag, als ich über das Thema nachgedacht habe, nämlich einfach am Anfang. Wenn man als Reporter in ein Krisengebiet reist, Dann gibt es vorab vor allem sehr viele Fragen organisatorischer Art. Und ich habe es selber schmerzhaft erlebt, was es heißt, wenn man sich um diese Fragen nicht kümmert. Es geht da um Visa, es geht um Reisewege, die es überhaupt gibt. In manche Gebiete kommt man sehr schlecht. Es geht um die Frage, ob es dann dort überhaupt Telefonnetz gibt, das funktioniert, ob es Strom gibt, ob es Unterkunft gibt. Es kann darum gehen, wie beim Tsunami, dass man selbst Trinkwasser mitbringen muss, weil man fürchtet, man könnte keins bekommen. Essen, es geht um Impfungen, es geht um so idiotische Dinge wie Elektroadapter, die man eventuell vergisst und hat dann muss dann ständig Kollegen fragen, kannst du mir mal bitte deinen Adapter und so weiter. Also es geht um viele Fragen, die Pfadfinder mehr betreffen als Reporter, aber die man in den Blick nehmen muss. Wenn die Reise dann endlich beginnt, dann kann man sich sicher sein, dass man auf großartigen und bewegenden Stoff stoßen wird, auf hervorragendes Material, was die gute Nachricht ist und die schlechte zugleich. Denn man hat keine Ausrede, wenn man keine Geschichte findet in einem sehr aufregenden Umfeld. Das heißt, der Druck, der auf einem lastet, ist doch deutlich hoch und ist groß, und weil die Erwartungen zu Hause auch in der Redaktion entsprechend groß sind, bei den Lesern auch. Wer sich also endlich hineinwirft in die Krise, erlebt, je nachdem, wie er gebaut ist und wie sein Temperament ist, seinen persönlichen Sturm. Es gibt eine Art Fieber der Weltnachrichten, das ich selber erlebt habe, wenn man am Ort ist und weiß, hier spielt die Weltgeschichte, ist es ein sehr aufregendes Gefühl. Man macht Bekanntschaft mit eigenen Gefühlen, natürlich auch angesichts von eventuell Tod und Verderben, was einem ja begegnen kann, oder mit Angst, mit Gefahr und solchen Dingen. Und das ist ganz gut, dass es eigentlich weiterhin während des ganzen Arbeitens jede Menge Organisationsprobleme zu bewältigen gibt, die einen letztlich wohltuend ablenken von diesen existenzielleren Gefühlen. Es sind Fragen wie zum Beispiel, wie kommt man, wenn Sie diese Geschichte hier nehmen, im März 2003 überhaupt in den Irak hinein? Weil es gibt ja keine Flugzeuge und solche Dinge. Wo findet man die Fahrer, von denen alle reden, die da nachts und tags hin und her pendeln? Wo gibt es die Akkreditierungen, die man angeblich braucht, die man dann gar nicht braucht? Wie viel Bestechungsgeld ist vielleicht nötig, um in Jordanien diese Akkreditierung zu kriegen, die man dann nicht braucht? Solche Dinge, ich weiß noch am Anfang, man fragt sich, vielleicht gibt es das IKRK, vielleicht kann man mit denen fliegen, und man geht von Pontius zu Pilatus, um solche Kleinigkeiten letztlich, einfache Dinge rauszufinden. Das wäre, wenn Sie so wollen, ein zweiter Merksatz, dass die Reporterarbeit in der Krise heißt ununterbrochenes Improvisieren. Es lässt sich nichts wirklich planen. Jeder nächste Schritt ist oft unklar und man hangelt sich von Idee zu Idee. Und man kann sagen, 8 von 10 Ideen funktionieren nicht. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich solchen Gebieten nähere oder mit welcher Haltung ich dorthin fahre, dann habe ich das Bild gefunden, letztlich ist es wie ein ausgewrungener Schwamm einem Meer. Ausgewrungen, weil ich vorher schon mal voll war. Das heißt, wenn ich in dem Moment, wo ich weiß, ich muss irgendwo hin, ich fahre hin, dann lese ich alles, was ich kriegen kann, und stopfe mich voll mit Wissen, mit vermeintlichem Wissen, mit Material, mit Informationen, um nicht sozusagen ganz einfache Dinge nicht zu wissen. Also es kann Geografie sein, aber auch grobe politische Zusammenhänge, die in jeweiligen Ländern von Bedeutung sind. Das versuche ich wirklich in mich reinzupumpen, so schnell es geht, um dann aber bei Ankunft zu versuchen, alles wieder zu vergessen. Weil die vielleicht tückischste Falle, und ich glaube, die gefährlichste Falle für Reporter in solchen Gebieten ist es, das zu suchen, was man bereits weiß. Weil man ist tendenziell überfordert von der Situation, in der man sich befindet, und versucht sich dann auszuruhen bei Dingen, die man kennt. Das darf aber nicht passieren, weil die Gefahr dadurch sehr groß ist, vielleicht Wesentliches zu übersehen oder auch die kleine Geschichte am Rande oder wie auch immer. Also, dritter Merksatz: Reporterarbeit in Krisengebieten ist die Kunst, nicht nach dem zu suchen, was man weiß. Um es ganz platt zu sagen, man kann in den Irak fahren in der Überzeugung, dass alle Amerikaner Schweine sind, und es wird kein großes Problem sein, um diese These herum eine Geschichte zu stricken. Aber stimmt sie? Eindeutigkeit, glaube ich, in welche Richtung auch immer, ist das Gegenteil dessen, was die Krisenreportage meiner Meinung nach liefern soll. Weil im Ausnahmezustand, den diese Gebiete immer darstellen, werden die Dinge flüssig und nicht fest. Es geht für uns um Materialbeschaffung. Es geht darum, dem Leser möglichst viel Stoff hinzuschütten. Je frischer die Krise ist, desto mehr. Und wir müssen dabei besser sein als die Nachrichtenagenturen. Die Kollegen von den Nachrichtenagenturen sind sehr zu bewundern, vor allem die, die in Kriegsgebieten dauernd sozusagen die Drecksarbeit machen für uns alle. Aber gleichzeitig ärgert mich ihre Arbeit auch oft, weil sie die extreme Komplexität dieser Lagen immer sehr versimpeln, weil sie diese aufgeraute Wirklichkeit ganz glatt ziehen. Sie ist nicht so. Ich habe das immer so erlebt, egal wo ich hingekommen bin. Der Irak, meinetwegen, ist kein Land, in dem nur gestorben und nur gebombt wird. Keineswegs. Der Iran ist kein Land, wo es nur ein paar Mullahs gibt und mit ihren Ideen. Das hat Ralf im Übrigen neulich sehr schön dargestellt, indem er gezeigt hat, dass es eine Zivilgesellschaft gibt neben diesem neben diesen Mustern und neben diesen Klischees. Es gibt, kurz gesagt, immer diese Parallelwelten des Alltags, eines ganz normalen Alltags, wo Familien zum Markt gehen, selbst mitten im Krieg. Und ich glaube, dass genau hier unser Schwerpunkt liegen sollte. Das wäre mein Merksatz Nummer 4, dass unsere Arbeit die Kunst ist, im Krisengebiet Klischees aufzubrechen, Bilder zu hinterfragen, Widersprüche auch selber erst auszuhalten und dann auch eine Form dafür zu finden, sie hinzuschreiben. Grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass natürlich jede Geschichte anders ist, das ist banal, aber es gibt Grundmuster bei Krisen, die für unsere Arbeit große Folgen haben, und es lohnt sich, sich mal klarzumachen, was mit diesen Krisen auf sich hat. Ich habe schon gesagt, es gibt eben die politisch-kriegerischen Konflikte, Krisen, Situationen, die sich nochmal aufteilen lassen in frische und alte. Dasselbe mit Naturkatastrophen. Auch da gibt es praktisch chronische, die immer da sind in gewisser Weise, und welche, die akut plötzlich auftreten, Erdbeben, ja immer, Tsunami. Es lohnt sich deshalb, diese Unterteilung zu machen, weil man sich klar machen kann, dass es die Herangehensweise vollständig verändert. Die Geschichte zum Beispiel, die wir hier besprechen, ist ein klassisches Beispiel für eine aus einem ganz frischen Krisengebiet, wenn man so will. Der Krieg war da, die Statue war da gerade seit 10 oder 12 Tagen umgefallen. Und alles war neu, zu sagen. Man dachte damals, das wäre das Ende des heißen Krieges. Das hat sich anders oder auch nicht anders ergeben. Aber jedenfalls war damals eine Situation, wo irgendwie alle hingeguckt haben und wissen wollten, was ist da eigentlich los? Und als Reporter war meine Situation, überhaupt eine Idee davon zu geben. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Wie sieht Bagdad aus? Was ist das für eine Stadt? Wer läuft da rum? Man muss praktisch als Reporter, wenn man in gewisser Weise nicht als Erster, aber mit den ersten Ausländern, wenn man in so eine Situation kommt, erstmal sagen, was ist eigentlich los? Worum geht's? Nehmen Sie einen Vergleich dazu Geschichten aus dem Nahen Osten. Ist die Lage völlig anders. Wenn Sie in Israel, Palästina arbeiten, haben Sie es mit einer völlig anderen Lage zu tun. Niemand wird sonderlich gespannt sein auf Ihre Geschichte. Im Gegenteil, also sagen, oh, geh mir weg damit. Alles ist tausendmal erzählt, jeder hat Bilder im Kopf, jeder hat seine eigene Meinung dazu. Hier muss man völlig anders arbeiten, im Grunde genommen, als würde man in Deutschland nach einer guten neuen Geschichte suchen, weil solche alten Konflikte die Tendenz haben, eben auserzählt zu sein in gewisser Weise. Es sei denn, es entsteht eine völlig neue Lage, wie dann im Libanon-Krieg oder sowas, aber selbst das ist nur eine Variante dessen, was jeder schon zu wissen glaubt. Der unterschiedliche Charakter von Kriegsgebieten hat völlig andere Arbeitssituationen zur Folge. Im Nahen Osten zum Beispiel ist es letztlich so, dass beide Seiten über komplette Apparate verfügen, auch Apparate der Desinformation. Jeder Übersetzer kann ein Agent sein, Sie wissen es nicht. Er hat jedenfalls seine eigene Agenda, er hat seine Meinung dazu. Sie sind ständig mit Leuten konfrontiert, die Ihnen irgendwas erzählen, von dem Sie nicht wissen, was will der eigentlich? Will der mich, vor welchem Kahn soll ich gespannt werden? Und außerdem sind alle Geschichten, auch die von Opfern und so, oft durch tausendfaches Weitererzählen verbogen und vielleicht übertrieben. Und das ist sehr schwer einzuschätzen. Das ist ganz anders, wenn Krisen frisch sind, sozusagen. In Beslan zum Beispiel hatte sich so ein friedliches Dorf, sehr beschaulich unter den Bergen, Kaukasus, innerhalb weniger Tage in ein furchtbares Katastrophengebiet verwandelt. Und man konnte dort in dem, am Anfang Zeugen finden, die vielleicht ihre Geschichte zum allerersten Mal erzählen. Es gab da sozusagen noch keinen Überbau, noch keine Weitererzählung, es gab noch keine Denkschulen, wie das alles einzuordnen ist. Und im Grunde genommen waren die Reporter am Ort selber Teil einer Suchbewegung mit den Leuten am Ort, in gewisser Weise. Völlig andere Arbeitssituation. Und letztlich war das anfangs im Irak ziemlich ähnlich. Was kann man nun tun in solchen Situationen, um Informationen verlässlich zu machen, irgendwie belastbar zu machen? Ich würde sagen, also das ist keine Methode, die ich, das habe ich jetzt zum ersten Mal benannt, weil ich es eben vor Ihnen vortragen wollte. Ich habe mir das nie klar gemacht, aber letztlich geht es um etwas, das heißen könnte, das totale Kreuzverhör. Was ist das totale Kreuzverhör? Mal einen Schritt zurück. Sie sind abgeschnitten in der Regel von normalen Methoden des Abgleichs. Sie haben in der Regel kein Internet. Sie haben häufig, damals zum Beispiel im Irak gab es noch kein Telefonnetz, Sie haben noch nicht mal ein Telefon, Sie können nicht mit Leuten sprechen und sagen, sag mal, hast du davon schon mal was gehört oder so. Sie sind geworfen in die Situation, haben nur die Leute vor Ort. Totales Kreuzverhör. Beginnt mit dem Merksatz Nummer 5, Opfer lügen nicht normalerweise. Sie schaukeln sich höchstens hoch. Und das hilft einem schon mal viel weiter, wenn man diese Erkenntnis hat, dass Opfer eigentlich selten lügen. Fast nie. Und dass sie, wenn überhaupt, in die Nähe der Lüge kommen, dann nach einer langen Zeit, weil sie sich eben untereinander erzählt haben und es wird immer toller. Aber erstmal im Kern, glaube ich, sagen zu können, dass Opfer in der Regel nicht lügen. Und damit kann man ja schon mal arbeiten. Hat man dann eine Zeugenaussage von irgendjemandem, dann beginnt dieses totale Kreuzverhör. Und es funktioniert so, dass man eben erstmal mit denen spricht. Und dann aber zum Beispiel den Übersetzer gleich nicht dann nur danach fragt, was erzählt er mir, sondern der Übersetzer fragt, was hältst du von dem? Was ist denn das für einer? Und wie schätzt du den ein? Stimmt das? Vielleicht optimal, wenn man noch vielleicht den Fahrer, den man auch eventuell hat, dazu nimmt. Und der hat auch zugehört. Und ihn fragt man auch, was denkst denn du? Was kann das sein? Und stimmt das? Also man hat Einheimische, die Einheimische beurteilen. Und hat dann schon mal, also man sammelt Stimmen und bekommt schon mal so einen Eindruck. Danach, wenn möglich natürlich, aber oft ist es möglich, begebe ich mich an den Ort der Erzählung, der Aussage. Man kann dann die Zeugenaussagen sozusagen immer weiter abgleichen und lernt dann schon sehr viel über die Verlässlichkeit von Aussagen. Wenn zum Beispiel jemand erzählt, ja, ich stand da vor der Autowerkstatt oder neben der Autowerkstatt vor der Bäckerei, man geht da hin und neben der Autowerkstatt ist keine Bäckerei. Dann ist schon klar, der hat sich vielleicht verwirrt oder täuscht sich oder ist nicht wirklich komplett verlässlich. Heißt noch nicht, dass er deshalb Quatsch redet, aber er täuscht sich an einer Stelle, wo man sagt, naja, schade drum, hätte jetzt nicht sein müssen. Anders, wenn jemand ein relativ erstaunliches Detail erzählt, das man wiederfindet. Also das ist mir mal passiert im Irak, da ging es darum, die Behauptung war, dass eine Rakete in einem zivilen Quartier eingeschlagen hat. Und alle haben gesagt, es wären die Amerikaner. Wie auch immer. Man konnte da eben sammeln und einer hat erzählt, ja, und dann ist einer der Automechaniker wieder von der Autowerkstatt, der lag gerade unterm Auto und hat das Auto von Dings repariert. So, und dann begibt man sich an den Ort und da lungern immer Leute rum, immer. Egal, in jedem Krisengebiet lungern die Leute an den entscheidenden Stellen rum. Man kann sie alle befragen und man trifft dann vielleicht diesen Automechaniker. Oder man trifft den Dings, dessen Auto repariert worden ist. Und so ergibt sich eben, es ist wahrscheinlich letztlich der hermeneutische Zirkel, es ist ein Abgleichen jeder Information in diesem, was ich totales Kreuzverhör genannt habe. Man nimmt einfach alles letztlich, was man kriegen kann und versucht daraus relativ den Wahrheitsgehalt zu erschließen. Es kann deshalb sein, und es ist in dieser Geschichte hier auch an einer Stelle der Fall, glaube ich, dass dann in der späteren Geschichte, die geschrieben ist, ein Aussagesatz oder ein Absatz in Wahrheit aus 5, 6, 7 so kleinen zufälligen Begegnungen auf der Straße entsteht. weil man eben den braucht, der das bestätigt und der das widerlegt und wie auch immer, und man kommt dann zu einem Aussagesatz, der aber sehr aufwendig letztlich entstanden ist. Und immer, wie gesagt, was mir sehr wichtig ist und was ich als sehr hilfreich empfunden habe, ist, es lohnt sich immer, dann die Leute, die mit einem unterwegs sind, zu fragen, was denkst du von dem und so weiter. Und also wenn man sie nach den Gefühlen fragt, man lernt dann sehr viel, sehr schnell, weil man verlässt sich ja dann auch irgendwann auf seinen Übersetzer, hat eine Beziehung zu dem, kann den auch einschätzen, ob sein Urteil okay ist und so weiter. Also man muss relativ, sozusagen im Relativen arbeiten. Wenn alles nichts hilft und man hat nur eine Aussage, dann glaube ich, muss man entscheiden, welches Risiko man eingehen will. Und darunter eben das Risiko, später widerlegt zu werden. Da kommt es jetzt dann sehr auf den Fall an. Aber wenn zum Beispiel jemand behauptet, da hinten in der Scheune haben die Amerikaner 50 Kinder erschossen, dann würde ich sagen, reicht eine Zeugenaussage nicht. Wenn er aber ein Detail einer Geschichte erzählt, das man nicht prüfen kann, wo man meint, das ist aber für die Geschichte wichtig, es ist schlüssig, es passt auch rein, aber man kann es nicht irgendwie erhärten, dann glaube ich, würde ich es schreiben. Ist vielleicht ein Diskussionsthema für uns, wie weit man da gehen kann. Ich kann Ihnen aber eine Geschichte erzählen, die ich sehr spannend finde, weil sie mir wieder gezeigt hat, dass Opfer tendenziell nicht lügen. Das war in Banda Aceh, wo ich einen Fischer getroffen habe, mit dem ich aufs Meer gefahren bin. Der war zum Zeitpunkt der Welle auf dem Meer und ist dann eben später wieder in dieses Katastrophengebiet reingefahren. So, wenn man so will, also zynisch gesagt, eine wunderbare Figur für eine Reportage. Der hat erzählt, dass in dem Moment, als die Welle kam und dieser Berg sozusagen ankam oder sich entwickelt hat, das war ein Kapitän, der war sehr charismatisch und ausgemergelter Typ, der irgendwie schon immer seines Lebens Seemann war und Fischer. Also eher verlässlich, kein Angeber. Und er hat gesagt, er würde sagen, dass diese Welle 35 Meter hoch war. Diese Welle, dieser Berg. Da stehen Sie da als Reporter und sagen, 35 Meter? Niemals. Undenkbar. Kann nicht sein. Ich bin dann nach Hause gefahren, ich habe die Zahl reingeschrieben, wir haben dann diskutiert, wir haben sie wieder rausgenommen, es gab andere Zeugen, die haben gesagt, nee, 12 Meter, das war dann so der Kompromiss, 12, 14 Meter, wie auch immer. Die Geschichte ist erschienen. 4 Wochen später hat ein japanisches Forscherteam nachgewiesen, dass auf der Hohen See die Welle ungefähr 35 Meter hoch war. Expect the unexpected. Aber das ist wirklich ein Thema. Wie viel Risiko kann man da eingehen? Schwer zu sagen. Aber es gibt viele solcher Geschichten. Ich glaube, viele von uns, die in solchen Gebieten schon gearbeitet haben, haben auch diese Erfahrung gemacht, dass man sich auf Opfer tendenziell verlassen kann. Andersrum kann man sagen, dass Täter fast immer lügen. Das ist wichtig im Kopf zu haben. Soweit. Können wir uns um den Text kümmern. Oder wenn es hier schon Kommentare gibt, bitte sehr.
Ich habe eine Information noch. Mich würde interessieren, unter welchen Umständen Sie diesen Artikel geschrieben. Noch vor Ort im Hotel oder zu Hause in Ruhe mit der genügend Zeit?
Ich hatte gehofft, dass jemand diese Frage stellen wird. Genau. Nein, diese Geschichte ist unter höchst dramatischen Umständen entstanden. Und zwar in jeder Hinsicht dramatisch, also auch weil sie sehr, in Wahrheit hatte ich dafür sehr wenig Zeit. Es war so, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich, also ich war vorher schon mal im Irak und das war mein zweiter Besuch relativ kurz danach. Die Geschichte, das kann ich Ihnen dann erklären, besteht daraus aus mehreren Erfahrungen. Das ist nicht nur eine sozusagen ein Guss, sondern das ist ein Patchwork. Wie auch immer. Also ich war das zweite Mal da, hatte schon einen kleinen Eindruck von der ersten Reise und hatte jetzt noch einen besseren. Aber in Wahrheit bin ich 5 Tage vor der Niederschrift angekommen, wieder in Bagdad. Und die, weil eben, das war damals das Thema. Und deshalb konnte man nicht sagen, oh, ich warte noch eine Woche. So. Sondern es war klar, wir machen das gleich oder gar nicht. Weil die Zeit ja dann auch so rast in solchen, man weiß nie, wie die Lage nächste Woche ist und das alles ist schon wieder veraltet. Deshalb ist es, muss man eigentlich schnell sofort niederkommen. Und das war, wie hieß das schöne Hotel, Ralf? Das Hotel da am Tigris, wie hieß das?
Du warst im Flowersland.
Flowerland?
Flowerland. Und
ihr wart im Palestine. Genau. Also ich hieß das nicht Saba oder...
Ja, aber also, ihr wart gar nicht im Flowerland.
Nee, war wir waren
im... Sorry, ihr wart in einem anderen... Das waren so 100, 500 Meter waren die voneinander entfernt.
Genau, ja. Sahab oder was. Wie auch immer. Das war ein sehr relativ schrundiges Hotel. Wie die halt so waren. Der Wirt hatte immer die Kalaschnikow auf der Rezeption liegen und so weiter. Und in den Zimmern waren die Kakerlaken, wie man sich alles so vorstellt. Und entstanden ist sie, also ich hatte... Wenn Sie so wollen, hatte ich ziemlich genau 3,5 Tage, um das alles zusammen, mehr oder weniger alles zusammenzusammeln und hatte dann einen Nachmittag und eine Nacht, um es zu schreiben und am nächsten Tag abzugeben. Das war deshalb wirklich schwierig, weil ständig der Strom ausgefallen ist und ich weiß nicht, ob genau wirklich Angst gekriegt, dass der Computer irgendwann aus ist, weil immer wieder der Strom aus war und das Licht geht an und aus und es war wirklich so, wie es dann auch hier drin steht. Draußen wird geschossen, Hunde, die bellen ununterbrochen die ganze Nacht. Also es ist wirklich so eine klischeehafte Reportergeschichte. So ist der Text entstanden. Also sehr schnell und sehr nah an den Ereignissen.
Bitte. Weil Sie sagten vorhin, dass so eine Reise fast nicht planbar ist und dass man halt immer irgendwie mit Unwägbarkeiten arbeiten muss. Wie planen Sie denn trotzdem irgendwie so eine Reise? Also bestellen Sie zum Beispiel den Fahrer vorab oder wie funktioniert das? Was machen Sie von hier aus?
Ganz wenig. Also von hier aus, damals war es so, dass eben über Amman nach Bagdad reinkam. Das heißt, man ist nach Amman geflogen. Das kann man planen natürlich. Amman planen. Ein Hotelzimmer und so weiter, das kann man alles von hier aus machen. Und ich würde sagen, das war's dann. Es ist natürlich so, dass ich in Krisensituationen verwandeln sich dann Hotellobbys natürlich in so Börsen. Also es hängen dann die Fahrer schon rum. Es ist nicht so, dass man da jetzt dramatisch suchen muss. Aber es ist halt, man muss den Leuten ja auch vertrauen. Man weiß ja nicht, ne, hängen Leute rum, da kommt einer auf dich zu und sagt, willst du nach Bagdad?
Das ist schon sehr komisch. Ja, das war schon sehr merkwürdig. Ja. Also es gibt so ein, wenn ich kurz erzählen, es gibt so einen großen Sog, wo irgendwie alle möglichen, was auch erstaunlich ist, international die Journalisten wirklich aus der ganzen Welt, da siehst du plötzlich japanische Fernsehteams und Leute irgendwie aus Australien und jeder bringt so seinen Sound und sowas mit. Und die waren damals im Interconti vor allem. Wir waren dann in einem anderen Hotel und da waren wir sozusagen das Haupt. Journalistenhotel, und das war auch ganz leicht rauszufinden. Das haben sie dir quasi bei der Taxifahrer sozusagen bei der Ankunft in Amman sagte, you want to go Interconti Hotel? The journalist reporter, very good. Interconti. So, da musste man, also so, das war sozusagen dieser Sog war da. Und tatsächlich, da gab es ein schwarzes Brett, man musste diese Formulare zur Akkreditierung vorkommen, idiotisch und völlig überfüllt, aber das konnte man alles dort machen. Und dort gab es dann auch sozusagen so ein Fahrerangebot, wobei das ganz merkwürdig schmeckte. Weil du tatsächlich so ein, da kommt dann die Fahrer sie haben sozusagen Agenten und der Agent hat so einen Chef und der, alle wollen an diesem Vorgang Geld verdienen. Und der Agentenchef, also der Maklerchef, geht so rum und spricht dich so an. Und das ist irgendwie, das sieht aus wie in so einem Film, wo du denkst, ja, was ist das denn jetzt für ein Typ, der ist so, ne? Wenn das dann runtergebrochen wird und du dann tatsächlich den richtigen Fahrer kriegst und siehst, wie der den Wagen kennt und dass der ein Reserverad hat und all das hat und irgendwie nicht aussieht wie jemand, der dich...
Was?
Sprit hat, Wasser...
Und zwar in einer großen Tonne hinten mit einer Alufolie drüber und einem Gummi.
Ja. Aber trotzdem, wenigstens Sprit, wenigstens Wasser. So. Und irgendwie konnte er den Wagen auch gut fahren. Besser als jeder von uns fand. Ich fand, dass das ein sehr guter... So. dann war immer noch mir sehr, teilweise, ich bin auch ein sehr ängstlicher Mensch, mir war immer noch mulmig, weiß ja nicht, wir passieren die irakische Grenze, es passierte ja dann auch quasi ein Jahr später, dann biegt der Fahrer ab und liefert dich irgendwelchen Typen aus, die nehmen dir alles ab, wir hatten glaube ich $20,000 dabei zusammengenommen, wir hatten irre viel Geld dabei, das wäre für die sozusagen der geniale Fisch, die hätten ihr Leben dramatisch verändern können, wenn sie uns ausgeräumt hätten. Also solche, das lässt sich aber nicht von hier, sondern das lässt sich dann dem Sog sozusagen folgend und dem allgemeinen Soundfront irgendwie nur vor Ort.
Darf ich da einhaken?
Bitte.
Sie sagten vorhin, dass es die Gefahr gibt, sich angesichts persönlicher Überforderung auszuruhen, auch auf bekannten Themen oder auf Einstellungen, die man zu einem Thema hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf der anderen Seite, jetzt gerade was diese persönliche Verunsicherung vielleicht auch angeht, was macht man? Hält man sich fern vom Tross der Kollegen oder findet man sich zusammen und entfernt sich gelegentlich, weil ich meine, auf ausgetrampelten Pfaden ist man ja ungern unterwegs.
Man entfernt sich natürlich. Nimmt alles, was man von den Kollegen kriegen kann. Und
gibt nichts ab.
Vor allem, wenn sie Bier dabei haben oder so. Und dann sagt man, oh, ich habe morgen was anderes vor. Also natürlich muss man, das kommt auf die Situation an. Wenn man, wenn man für die Tageszeitung arbeitet, muss regelmäßig berichten und so weiter, dann ist es natürlich besser, man bleibt mit den Kollegen, weil das ist ja dann auch so, ist natürlich gefährlich, weil Kollegen sind immer schwierige Auskunftgeber in solchen Situationen. Aber trotzdem, man muss ja irgendwie wissen, was läuft und das kriegt man da mit, ob Termine sind, ob irgendwie solche Sachen. Aber wenn man jetzt sozusagen nach der großen Reportage geht, muss man sich natürlich alleine irgendwie bewegen. Das hängt eigentlich alles zusammen. Es kann kein Krisengebiet. Also der Tsunami, das ist das Schlimmste, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe. Selbst dort ist nach kurzer Zeit, gibt es Coca-Cola. Das geht wahnsinnig schnell. Diese Leute sind genial. Es gab da noch kein Hotel, nichts. Es gab kein Trinkwasser, aber es gab Coca-Cola nach ein paar Tagen. Also es entsteht ganz schnell so eine Infrastruktur. Das ist verrückt, aber letztlich machen wir das natürlich selbst. Wie Ralf gesagt hat, es ist ja wie ein Sternmarsch. Also beim Irak waren es besonders viel, je schwieriger die Gebiete werden, desto weniger werden es, muss man auch sagen. Es gibt aber halt immer die großen Medien, die darauf Wert legen, es zu machen, kommen. Und diese sozusagen, die Leute vor Ort stellen sich ganz schnell darauf ein. Also Fahrer, Übersetzer. Und das werde ich nie vergessen, eine wunderbare Szene, man ist in Bagdad am Anfang, gerade da. Da lungern dann auch Leute in der Lobby rum und sagen, du brauchst einen Übersetzer und so weiter. Die kennen kein Wort Englisch. Aber sie sagen, oh, need translator und so. Oh, dann drehst du ein bisschen mit dem und merkst, der kann überhaupt kein Englisch. Und es ist also, wie auch immer, es bildet sich relativ schnell so eine ganz basic Infrastruktur. Also Fahrer findet man immer, Übersetzer in England. Das ist aber, wobei, das habe ich noch vergessen, das wäre auch ein Merksatz. Sie müssen in solchen Gebieten alles versuchen, einen guten Übersetzer zu finden. Natürlich. Sonst sind sie ziemlich verloren. Aber was da auch war, von wegen Infrastruktur in gewisser Weise oder Geschichten finden, es hängen da auch Leute rum, die sagen, willst du mit einem Ex-General von Saddam sprechen? So. Klar. Woher kennst du den? So. Ja, das ist mein Onkel. Ja, Mann. Und solche Angebote kriegt man ganz viel. Willst du mit dem Leibarzt von Saddam sprechen? Willst du den Autopark von Uday sehen? So. Sicher. Aber man kriegt ganz viele solche Angebote. Man muss letztlich intuitiv entscheiden, das stimmt und das stimmt nicht und wie auch immer. Oder wieder totales Kreuzverhör. Man sagt zum Übersetzer, kann es sein? Und so weiter. Also man ist da in so einem Fluss und hangelt sich von Stück zu Stück und dann irgendwann sagt man halt, okay, komm, ich fahre mit dir mit, zeig mir den Autopark von Uday. Und wenn man dann zu einer Halle kommt und da stehen 56 BMWs, 30 Porsche, 18 Jaguar und 5 Rolls Royce, dann weiß man, okay, Das ist der Autopark von Uday.
Entweder das man bei Rafai oder bei Saddam Hussein.
Genau.
Ich würde zwei Sachen gerne sagen, darf ich wohl?
Ja.
Für den Transport, also als für irgendwo das Hingelangen, finde ich es gut, sich mit anderen Journalisten zusammenzutun, wenn man sich die vorher anschaut und merkt, dass das keine Hasardeure sind. Dass da keine sind. Es gibt dann auch in dem Beruf, gerade in den Krisengebieten, auch schnell Leute, die sehr, sehr pushy und sind und leicht zu flackern. Wenn man sich die vorher anguckt, um Konvois zu bilden und für sozusagen, bis man angekommen ist und sich arrangiert hat und sich so ein bisschen merkt, wie das da so ist, finde ich es sehr gut. Ab da würde ich dann sagen, kann man sich freundlich verabschieden und dann alleine, also seiner Wege gehen. Aber für all das, was sozusagen solche mühsamen oder heiklen Sachen, da ist die Masse, bietet einen nicht zu unterschätzenden Schutz.
Wenn ich noch kurz, das klingt jetzt, man ist natürlich aufgefordert, dann, wenn man selber fertig ist, das wieder für die nachfolgenden Kollegen auch zu tun. Also das ergibt sich aber dann auch natürlich von selber. Also es geht nicht nur darum, nur abzugreifen. Das ist ein falscher
Einwand. Das war jetzt von mir auch ein Scherz. Aber es gibt eine tolle, finde ich, eine tolle Solidarität. Alexander rief mich damals an und sagte, bring für den Kollegen XY ein kleines, der braucht unbedingt ein elektronisches Stück für seinen Computer oder seine Kamera, kannst du das mitbringen? Habe ich gesagt, das meine ich normalerweise eher also mit so irgendwas, was ich nicht kenne, mit so einem verpackten Paket, so zu fliegen und durch den Zoll, was mir hier übergeben wird, würde ich normalerweise nie tun. Haben Sie irgendwas dabei, was Ihnen jemand Fremdes vorher zugesteckt hat? Da habe ich das gemacht, Alexander hat quasi für den gebürgt, ich habe es gemacht es gab, das ist so ein Beispiel, der hat sich total gefreut, der hat uns dann geholfen oft. Und es war so ein Beispiel, wie es, dass es da so eine, finde ich, so schöne Solidarität dann teilweise gibt. Es gibt dann erstaunliche Hilfsbereitschaft und eine gute, finde ich, so ein gutes Miteinander. Wir haben einem bangladeschischen Journalisten in Palestine geholfen, der sozusagen 5 Minuten nach der Ankunft ausgeraubt worden war und seine $1,000 verloren hatte. Mehr hatte der nicht dabei. Der ist sozusagen direkt vorm Hotel ausgeraubt worden. Und da haben alle Journalisten irgendwie zusammengelegt, dann haben wir ihm sozusagen sein Rückfahrticket zusammengekrautet und so weiter.
Sehr gerne.
Ich habe das jetzt erst zweimal gemacht, ich war im vergangenen Jahr im Kongo und im Sudan und habe dann auch versucht, ohne Vorurteile daran zu gehen, aber für mich stellte sich dann das Problem, dass es so viele Geschichten gibt, die man dann erzählen kann. Und an welchem Punkt entscheiden Sie sich dann für welche Geschichte, also nach welchen Kriterien? Überlegen Sie dann vor allen Dingen auch unter Zeitdruck, wenn man eben nur 3 Tage hat?
Erzählbarkeit. Also diese Geschichte ist ein gutes Beispiel. Eigentlich, also es ist kein Trick, sondern es ist schon echt, diese Autofahrt hat es gegeben. Aber das ist natürlich wunderbar, das war die Einladung, was einem natürlich erst beim Machen klar wird. Aber als ich in dem Auto saß, sozusagen hier, wusste ich, das ist die Geschichte. So kann man es machen. Also letztlich, schon, es geht um Machbarkeit. Also die Geschichte ist so entstanden, dass praktisch, ich hatte keine Ahnung, wer Kanan Makia ist. Als ich in Amman war und auf dem Hotelzimmer noch war, gab es ein CNN-Interview mit Kanan Makia. Ich dachte, hey, interessant, Kanan Makia, der neue Verfassungsvater, war bei George Bush im Weißen Haus, wurde da alles schon gesagt. Den suche ich mal. Da suchen sie mal jemanden in Bagdad, ohne Telefon und ohne alles. Aber war dann schnell klar, ja, die INC, dieser Iraqi National Congress, das war damals der Spieler überhaupt. In der Beziehung ist die Geschichte vielleicht heutzutage hier und da ein bisschen unverständlich, aber das war wirklich das Zentrum der Macht damals. Der ist da und da und dann konnte man eben nach dem suchen. Ich habe den gesucht und so weiter, kennengelernt und so weiter. Und es ist alles Zufall. Es ist alles, also sagen wir mal, diese Suchbewegung ist kein Zufall, das ist mein Verdienst. Aber was folgt, ist dann wirklich auch viel Glück, dass der zu mir sagt, dass wir in guten Kontakt sind. Und der sagt zu mir, hey, wir machen gerade ein Mittagessen, komm doch mit. Also wir haben den Text ja sicher auswendig im Kopf. Und dann sitzen da diese ganzen Leute und dann kommt Ahmed Chalabi durch die Tür und so weiter. Das ist natürlich Glück. Es ist Glück und es geht immer weiter, dieses Glück. Weil er sagt, er erzählt dann, ja, ich bin seit 34 Jahren nicht mehr da gewesen. Ich gehe heute zum ersten Mal wieder in die Stadt. Das ist eine Geschichte, das ist die Geschichte. Aber ich kann da eigentlich keine allgemeinen Regeln aufstellen, glaube ich, weil ich suche nach einem Transportmittel. Also ich persönlich, ich bin, glaube ich, das ist eine interessante Frage. Es gibt zum Beispiel, so Alexander Smolczyk, sage ich jetzt mal, ist jemand, der in der Lage ist, eine Figur zu nehmen, sie sehr klein zu halten und aus dieser kleinen Figur sehr viel zu machen. Das kann ich nicht vielleicht, oder ich will es auch nicht. Meine Methode sozusagen ist, ich nehme mir auch Figuren oder eine Figur, es muss nicht eine sein, es können auch mehrere sein. Ich will diesen Dachboden der Geschichte hinschütten. Das ist meine, ich will die große Materialschlacht, ich will viel bieten sozusagen. Und nicht bescheiden sein, sondern möglichst großzügig mit funkelnden Informationen die Leser fesseln. Insofern, vielleicht gibt es eine allgemeine Antwort auf diese Frage. Was macht man mit diesem Material? Wann entscheidet man sich für die Geschichte in so einer Situation?